Einen recht schönen guten Morgen von mir. Schön, dass wir hier beieinander sind beim Wortgottesdienst. Beate und ich, wir haben überlegt, ob wir das immer so statisch machen wie regelmäßig oder ob wir mal neue Wege gehen. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen neue Wege, wir machen den Lobpreis am Schluss. Und hinzu kommt, dass der Jörg so kurzfristig eingesprungen ist als Vertretung und deshalb ist das ein richtiger, ganz besonderer Gottesdienst, weil nichts ist so, wie es bisher war. Alles ist ein bisschen anders. Aber was sein wird, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist hier im Wortgottesdienst die Grundlage. Und deshalb haben wir auch nicht nur ein Vers oder zwei Verse oder drei Verse, sondern einige Verse, nämlich 18 Verse Wort Gottes, das ich hier lesen möchte. Und Silvi wird es hier mit an der Leinwand auch zeigen. Ich lese aus der Guten Nachricht. Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Ituäa und Trachonitis und Lysianias regierte in Albiene. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte. Da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf: Kehrt um zu Gott! Und lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste: Macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er hielt ihnen entgegen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könnt euch damit herausreden: Abraham ist ja unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen: Was sollen wir denn tun? Johannes antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Da kamen auch die Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten: Lehrer, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an: Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold. Antwortete ihnen Johannes. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Und alle fragten sich, ob nicht Johannes, der Christus, der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte öffentlich: Ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. So verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten. So viel zu diesem Text. Wenn ich Gottesdienst mache, ab und zu in der Landeskirche, da beginnt man immer an der Stelle: Liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde. Interessant ist, dass die Bibel sehr oft das große Ganze sieht. Lukas schreibt nicht von diesem einsamen Rufer in der Wüste, Er beginnt mit der damaligen römischen Weltherrschaft, dem Kaiser Tiberius, ganz groß. Er geht dann die weltliche Hierarchie der Herrscher von oben nach unten durch und lässt auch die geistliche Führer nicht außen vor. Hannas und später Kaiphas waren die Hohenpriester. Und dann lenkt er den Blick auf den Priester Zacharias und insbesondere auf seinen Sohn Johannes, von dem man sagt, er war ein einsamer Rufer in der Wüste. Ist das nicht faszinierend? Gott sieht das große Ganze. Und dann Johannes. Die Aussage in dem Lied, Stimmen, he's got the whole world in his hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und am Schluss heißt es dann, er sieht auch dich und sieht auch mich. Gott, er sieht das große Ganze und er sieht auch dich und sieht auch mich. Er sieht uns wie ein Tropfen an einem Eimer oder ein Sandkorn auf der Waage, so wie es im Jesaja 40 heißt. Wir sind ihm nicht egal. Solche Aussage trösten, wenn wir uns mal wieder einsam und allein fühlen oder wenn wir uns verlassen fühlen. Oder wie es in Matthäus 6 heißt, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken und um eure Kleidung. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Körper ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Wir sind ihm wertvoll, viel mehr wert als die Vögel. Von diesem Johannes, der Täufer, aus unserem heutigen Predigttext, gab es schon Aussagen schon lange vor seiner Geburt. So lesen wir im Buch Jesaja, jemand ruft in der Wüste. Damit war offensichtlich Johannes gemeint. Und was ruft er, was ist seine Botschaft? Macht den Weg frei für den Herrn. Das erinnert doch irgendwie an, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. So singen wir es jedes Jahr an Weihnachten. In Kirchen, in Gemeinden, Familien, auf Weihnachtsmärkten, Kaufhäusern, im Radio. Johannes sagt, macht den Weg frei für den Herrn. Ist der Weg frei für den Herrn? Ist die Tür, das Tor offen? Wovon müssen wir den Weg frei machen? Gibt es Hindernisse, die den Weg versperren? Machen wir den Weg frei für den Herrn? Machen wir uns auf den Weg? Im Text lesen wir, die Menschen machten sich auf den Weg. Sie kamen in Scharen aus den verschiedenen Gruppierungen, Gesellschaftsschichten und unterschiedlichen Berufsgruppen. Warum kommen diese Menschen zu Johannes in die Wüste? Warum gehen sie dahin? Wie wurden sie eingeladen? Wer hat sie eingeladen? Wer hat Werbung gemacht? Gab es Flyer, Traktate, Radio, Fernsehwerbung, Mundpropaganda, Internet? Damals sicher noch nicht. Ja, Werbung kann ja schon helfen zum Einladen, aber durch Werbung ist noch niemand zum Glauben gekommen. Veranstaltungen, Events, Seminare, Freizeiten können zum Glauben einladen. Um zum Glauben zu kommen, muss Jesus anklopfen. Anklopfen an die Herzenstür, an unsere Herzenstür. Und so steht es in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Es liegt an dem jeweiligen Menschen, ob er die Türe öffnet. Die Menschen hatten das Bedürfnis, zu Johannes in die Wüste zu gehen. Sie wurden gezogen. Gott hat sie gezogen. Und so ist es in Johannes 6, Vers 44 formuliert. Da sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und das ist doch für uns sehr entspannend. Wir können niemanden bekehren. Das macht Gott, das macht Jesus. Die Menschen in unserem Text wurden in die Wüste gezogen. Was wollten sie? Was wollten sie dort in der Wüste? Damals gab es sicher noch kein Seminar Wüstenerlebnisse oder gönn dir einen Wüstentag. Sie wollten Veränderung. Auch wir brauchen manchmal Veränderung. Raus aus dem alltäglichen Trott, ob wir wollen oder nicht. Manchmal geschieht das freiwillig, oft aber auch unfreiwillig. Kann sein durch Krankheit, durch Burnout, durch irgendwelche Situationen werden wir rausgenommen. Ein Krankenhausaufenthalt. Meine Karin und ich, wir gehen seit vielen Jahren einmal im Jahr raus aus dem Alltagstrott. Und zwar nicht nur irgendwo hin, wo es schön im Urlaub ist, sondern einfach auf eine Freizeit, auf ein Seminar. Im September letzten Jahres waren wir im Tauernhof bei den Fackelträgern auf der Mini-Bibelschule. Eine Woche lang geistliche Nahrung. Und das war richtig gut. Raus, auftanken aus dem Alltagstrott. Die Menschen in unserem heutigen Text spürten, dass in ihrem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Sie brauchten Veränderung. Es gab Hindernisse im Weg der Einzelnen, Stolpersteine, Belastungen. Sie wussten nicht, wie sie damit fertig werden sollten. Sie wussten nicht, was tun. Jesaja fordert, räumt alle Hindernisse weg. Das wollten sie tun, deshalb machten sie sich auf den Weg. Einen Weg frei machen bedeutet Hindernisse wegräumen. Vor wenigen Tagen hatten wir Sabine, diesen Orkan. Da sind manche nicht zur Arbeitsstelle gekommen, weil Bäume quer lagen. Da gab es kein Durchkommen mehr. Diese Hindernisse mussten weggeräumt werden. Johannes selbst ist der Rufer in der Wüste, der den Weg für den Herrn frei macht. Viele von uns kennen diesen Johannes als Wüstenbewohner. In der Kinderbibel wird er als junger Mann mit langen Haaren und Vollbart dargestellt. Freundliches Lächeln auf den Lippen und ein demütiges Gesicht. Von ihm wird geschrieben, er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig und trägt als Kleidung ein Gewand aus Kamelhaaren sowie einen ledernen Gürtel. Wenn wir jetzt den heutigen Text genau lesen, passt das so gar nicht in unsere kindliche Vorstellung. Er spricht die Menschen auf eine ganz eigenartige Weise an. Heute würde man sagen, wenig einfühlsam, pädagogisch bedenklich, ohne freundliche Begrüßung und ausformulierte Einleitung, ohne vorgeschalteten Lobpreis, beschimpft er die Menschen. Er beginnt mit, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezüchte. Wir wissen, es war die Schlange, die im Paradies die ersten Menschen verführt hat. Mit Schlangenbrut und Otterngezüchte meint Johannes die Nachkommen, die Fortpflanzung des Bösen. Mit diesen Worten, Schlangenbrut, Otterngezüchte, konfrontiert Johannes seine Zuhörer mit deren eigenen Situation. Er zeigt ihnen klare Konsequenzen auf. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Und Johannes legt nach und vergleicht die Menschen mit Bäumen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Lassen sich die Menschen das gefallen? Lassen wir uns diese Botschaft gefallen? Wir wollen doch die Menschen lieben. Wir fassen sie mit Sandhandschuhen an, nutzen entsprechende einfühlsame pädagogische Mittel. Aber bei aller Liebe braucht es doch manchmal aber auch klare und direkte Ansagen. Als ehrenamtlicher Skilehrer weiß ich, wenn Gefahr droht, zum Beispiel wenn die Skischüler in einen Lawinenhang fahren wollen, braucht es keine pädagogisch schön ausformulierte Worte, sondern klare und direkte Ansagen. Die Gefahr, die Johannes hier formuliert, ist das Gericht Gottes. Ihr könnt dem Gericht Gottes nicht entrinnen. Da hilft nur eines: Umkehren. Umkehren zu Gott, Hindernisse wegräumen. Mit Umkehren ist keine kleine Kurskorrektur gemeint. Umkehren bedeutet meist eine 180-Grad-Wendung. Umkehren, Hindernisse wegräumen, das ist Arbeit. Hat diese Botschaft etwas mit uns zu tun? Bei uns ist doch alles gut. Uns geht es gut. Es gibt doch keine Hindernisse, keine krumme und holprige Wege. Wir haben alles. Wir gehen noch in die Gemeinde, in den Gottesdienst, in die Kirche. Wir sind vielleicht getauft, konfirmiert. Alles gut. Hat diese Botschaft Umkehren etwas mit uns zu tun? Wir leben doch hier auf der Sonnenseite des Lebens. Ein Freund von uns, sein Name ist Joso Kim aus Freudenstadt, er kommt ursprünglich aus Südkorea, arbeitet in China unter Leprakranken. Jedes Mal, wenn er wieder da ist, erzählt er uns, welche Wunder geschehen sind. Er hat schon über 150 Gemeinden gegründet in China und was er mit Gott erlebt hat und wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Bei einem seiner letzten Besuche fragte ich ihn, warum passiert dort so viel und hier bei uns so wenig? Und er antwortete ganz knapp, ihr lebt ja so gut wie hier im Paradies. Ihr habt ja alles. Wenn ihr krank werdet, seid ihr in wenigen Minuten beim Arzt, bekommt Medizin, wenn nötig eine Operation und eine Therapie. In den Lepra-Gebieten, wo er arbeitet, da gibt es keinen Arzt und da geht auch kein Arzt dahin. Dort braucht es manchmal Wunder, oft Wunder. Ihr braucht doch hier nicht zusätzlich noch Wunder, ihr habt ja alles. Wir müssen nicht umkehren und Hindernisse aus dem Weg räumen, damit es uns besser geht. Durch den Wohlstand in unserem Land, in unserem Sozialstaat geht es uns gut, sehr gut. Wir haben doch alles. Ist unser Wohlstand hier schon wie das Paradies? Oder ist unser Wohlstand vielleicht ein Hindernis? Wenn Johannes hier stehen würde, was würde er uns sagen? Würde er die aktuellen Probleme und Herausforderungen aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ansprechen? Würde er zum Beispiel zum sogenannten Klimawandel, zur Wahl in Thüringen oder zum Coronavirus was sagen? Würde er es wagen, uns hier in der Gemeinde bei JMS zu beschimpfen? Ihr Otterngezüchte, kehrt um, räumt Hindernisse aus dem Weg, kehrt um. Johannes hat nicht diese allgemeinen Dinge angesprochen, wie zum Beispiel die Besatzung der Römer damals. Er hat die Menschen ganz persönlich und direkt angesprochen, jeden Einzelnen. Und dafür wählte er diese klaren Worte. Die Menschen haben diese harte Botschaft gehört und entsprechende Konsequenzen gezogen. Johannes hat sie in ihrem Herzen getroffen. Sie sind umgekehrt. Gibt es bei uns in unserem Leben Hindernisse, krumme Wege, die begradigt werden sollen, holprige Wege, die geebnet werden müssen? Die Menschen sind damals deshalb in die Wüste gezogen und haben damals die Umkehr in der Wüste vollzogen. Umkehren, und ich bitte nochmal ein Wort von Martin Luther, Buße, das versteht Martin Luther als eine täglich praktizierende Verhaltensweise, bei der das eigene Leben im Spiegel Gottes Wort betrachtet wird. In unserem Kopf, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, da kommen manchmal eigenartige, böse Gedanken hervor, über die wir selber erschrecken. Jesus sagt mal, schon solche Gedanken sind Schuld und Sünde. Steht bei uns, bei dir und mir auch Umkehr, Buße an? Als erstes sichtbares Zeichen der Umkehr, der Buße, haben sich die Menschen taufen lassen. Der Mensch wurde mit dem ganzen Schmutz, mit der Sünde untergetaucht und durch das Wiederauftauchen ist der Schmutz, der Dreck abgewaschen, der Mensch ist reingewaschen. Dann wollten die Leute wissen, was jetzt dran ist. Was folgt diesem ersten Schritt? Diesem ersten Schritt müssen Taten folgen. Johannes gibt praktische Hinweise. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer genug zu essen hat, soll seine Mahlzeit teilen. Insbesondere in einer bestimmten Jahreszeit, im Dezember, in der Advents-Weihnachtszeit, da sind die Menschen offener für diese Botschaft der Nächstenliebe und der Spendenaufrufe. Ich habe mal in einer Non-Profit-Organisation, der DMG, gearbeitet und da war klar, das Spendenaufkommen im Dezember ist genauso viel wie in den restlichen 11 Monaten davor. Deshalb wird auch in dieser Zeit entsprechend viel geworben. Es ist gut, dass gegeben wird. Vieles wird dadurch ermöglicht. Und wir haben das hier in unserer eigenen Gemeinde erlebt und werden es auch hoffentlich noch weiter erleben, wenn wir das Projekt Anker anschauen. Wunderschön geworden, hervorragend. Und ihr alle wisst, ich stehe auch hier mit dem Hut Brandschutz. Brandschutz ist auch eine Herausforderung. Da sind wir jetzt dabei, das auf die Reihe zu bekommen. Als erster Schritt. Und dann wollen wir unser Gemeindezentrum, unser Wohnzimmer, doch noch etwas aufhübschen. Und da sind wir froh, wenn gegeben wird. Die Botschaft von Johannes ist aber als erstes, kehrt um. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann als zweites, zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könnt euch herausreden. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes. Er steht in der Wüste am Jordan und doch im Mittelpunkt. Die Menschen kommen wegen ihm und wegen seiner Botschaft. Er redet ihnen ins Gewissen, kehrt um, räumt Hindernisse aus dem Weg. Er gibt auch praktische Hinweise, lasst euch taufen und handeln entsprechend. Und die Menschen folgen seinen Anweisungen. Johannes hat Erfolg. Seine Botschaft kommt an. Jedoch stellt er sich selbst nicht in den Mittelpunkt. Es geht ihm nicht um sich selbst. Er weist auf Jesus hin. Er sagt, nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Er sagt, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er weist auf Jesus hin. Wir kennen auch die Aussage von ihm, ich muss abnehmen, er, und damit meint er, Jesus muss zunehmen. Entsprechend seiner Charaktereigenschaft erzählt er nichts von dem süßen Jesuskindlein, das in weihnachtlicher Atmosphäre im Stall bei Ochsenesel geboren wurde. Das Kindlein, das Maria und Josef in Heu und Stroh in ein Kribblein gelegt haben. Er sagt, bildet euch nur nichts ein, dass ihr Abraham zum Vater habt. Er würde sagen, bildet euch nur nichts ein, dass ihr zur Gemeinde, zu JMS gehört. Er sagt in Vers 17, er, und damit meint er Jesus, hat schon die Schaufel in der Hand. mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. Da stellt sich die Frage, was sind wir? Spreu? Sind wir Weizen? In Vers 18 heißt es dann weiter von Johannes, so verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten. Und das sehe ich auch als die Aufgabe von allen, die hier in der Gemeinde oder im Tal das Wort Gottes verkündigen, auf Jesus hinweisen. Das ist die Aufgabe. Und so wie Johannes möchte ich auch diese rettende Botschaft verkündigen, euch sagen, kehrt um, räumt Hindernisse aus dem Weg. Ich möchte hier vor allem auf Jesus hinweisen. Jesus, der die Spreu vom Weizen trennen kann. In der Bibel steht dann, wenn ein Mensch sich umkehrt, sich bekehrt, da freut sich der ganze Himmel. Es liegt uns, dass wir den Himmel in Freude versetzen. Ich möchte beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst jeden einzelnen Gedanken. Du kennst unsere Situation. Du kennst auch unsere Gesundheit. Du kennst auch die Jahre, die wir schon mit dir gehen, auch die Jahre, die noch vor uns liegen. Hab Dank, Herr Jesus, dass du der Mittelpunkt sein möchtest in unserem Leben. Hab Dank, dass du uns auch immer wieder Zeiten gibst, Zeiten schenkst, wo wir aus dem Alltagstrott rauskommen, wo wir in bestimmte Situationen kommen. Und Herr, lass uns diese Zeiten nützen, um mit dir ins Reine zu kommen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Hab Dank für dein Wort, das uns täglich begleiten möchte. Segne es uns an unser aller Herzen. Amen.